Breitband Topic.
Wir sehen ja seit Jahren, wie das Internet unser Leben, unsere Umwelt in seine Einzelteile zerlegt. Wir können oder müssen es dann wieder meist zu etwas Neuem zusammensetzen. Unsere Arbeitswelt ist da nur ein Beispiel. Der Wandel vom 40 Jahre Vollzeitjob bei Siemens hin zum Freiberufler mit wechselnden Projekten und Auftraggebern wurde ja oft beschrieben. Doch Arbeit lässt sich in noch kleinere Teile zerlegen. Der vor kurzem gestartete Netzdienst GigaLocal vermittelt Mikrojobs.
Da kann man also eben mal einen Job finden, zum Beispiel auf dem Weg zur U-Bahn noch ein paar Euro verdienen, schnell, indem man Wasserkisten für einen Auftraggeber aus der Nachbarschaft in den vierten Stock trägt, Hemden bügelt oder einen Einkauf erledigt. Und solche Mikrojobs, die sind also mit Diensten wie GigaLocal kein Freundschaftsdienst, sondern handelbar und damit das kleinste Puzzleteil in unserem Arbeitsleben. Wie verändert das unsere Gesellschaft? Das ist unser Topic heute. Und zunächst erklärt erstmal Michael Love, wie der Mikrojob-Vermittler GigaLocal funktioniert.
Das Ziel Vollbeschäftigung.
Praktisch Vollbeschäftigung.
Politische Vollbeschäftigungsträume.
Das Gerede von der Vollbeschäftigung.
Dass wir die Chance haben, zu einer Vollbeschäftigung in Deutschland zu kommen.
Vollbeschäftigung ist möglich, wenn alle mitmachen, wenn es alle zu ihrem Projekt machen.
Lange haben Politiker, Medien und Lobbygruppen darüber geredet und jetzt ist sie zum Greifen nah. Die Vollbeschäftigung. Dem Internet sei Dank. Dort nämlich starten seit einiger Zeit immer mehr sogenannte Mikrojob-Dienste, die schnell und unkompliziert einfache Jobs vermitteln, die mal ein paar Minuten, mal ein paar Stunden dauern. Zum Beispiel Hemden bügeln, einkaufen gehen, aufräumen. Und Arbeit, so scheint es, gibt es dort mehr als genug. Einer, der bei einem dieser Dienste einen Job gefunden hat, ist Harald aus Berlin. Vor 2 Stunden hat er über GigaLocal, eine neue Mikrojob-App, einen Auftrag angenommen. Jetzt repariert er für 12 Euro einen Fahrradplatten. Rentieren sich solche Jobs für ihn überhaupt?
Um Gottes Willen, also rentieren ist übertrieben. Also ein paar Euro nebenbei. Ich bin halt im Hauptjob Kurierdienst und da hat man ab und zu so ein paar Zeiten, wo man nichts zu tun hat oder wo man ein bisschen Freiraum hat. Und wenn ich die dann nutzen kann und noch ein paar Euro machen kann und noch ein paar nette Leute kennenlernen kann dabei, dann ist das schön.
Die App GigaLocal, die Harald dafür nutzt, ist erst vor knapp 2 Wochen gestartet. Er sucht sich dort öfter Mikrojobs.
Man wird damit sicherlich nicht reich. Also wenn man irgendwie einen Zehner am Tag macht oder so, dann ist das, glaube ich, so das ungefähr das, was man so haben kann.
Ein Zehner, den er auch noch versteuert. Ob das jeder tut, kontrolliert GigaLocal nicht. Zwar verlangen die Macher von jedem Mikrojobber, der über ihre App mehr als 400 Euro im Monat verdient, einen Gewerbeschein. Ansonsten prüfen sie aber nicht, ob alle Nutzer ihre Einkünfte korrekt beim Finanzamt angeben. Andere Internetdienste vermitteln Mikrojobs, die man von jedem Punkt der Welt aus online erledigen kann. Etwa clickworker.com, eine Plattform, auf der Leute für Übersetzungen oder kleine Texte bezahlt werden. Oder der Amazon-Dienst Mechanical Turk, bei dem Nutzer einfache Kleinstaufgaben ausführen, zu denen Rechner nicht fähig sind. Praktisch sind Mikrojob-Dienste für die Auftraggeber. Nach dem Prinzip des Crowdsourcings rufen sie einfach in die digitale Menge, was sie brauchen, und kurz später ist die Aufgabe erledigt, ohne Bürokratie, ohne Verpflichtungen. Für Arbeitnehmer bedeuten Mikrojobs aber vor allem noch mehr Unsicherheit. Schon 2005 warnte der US-Philosoph Richard Sennett vor den Folgen des flexiblen Menschen in der Arbeitswelt. Wenn nur ein winziges Rädchen im Produktionsbetrieb sei, so schrieb er, werde austauschbar. Soziale Bindungen gingen verloren, was übrig bliebe, seien Verwirrung und Ohnmacht. Wenn sich das Mikrojob-Konzept durchsetzt, könnte uns also die Entwicklung eines neuen digitalen Prekariats bevorstehen. Irgendwo unterhalb der Minijobber und Aufstocker der Gegenwart, organisiert über die Infrastruktur des Internets.
Das war Mike Love. Der Journalist und Autor Markus Albers hat sich sehr viel damit beschäftigt, wie wir unsere Arbeitswelt aus immer mehr Einzelteilen zusammenbasteln. Job hier, Projekt da. Und er hat viel und ausführlich beschrieben, wie das unsere Arbeitsverhältnisse insgesamt verändert.
Und wir haben vor der Sendung mit Markus Albers gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie die Atomisierung der Arbeit unsere Gesellschaft verändert.
Ja, man merkt ja schon, dass die jüngere und aber auch mittelalte Generation, die im Moment am Arbeitsmarkt ist, eigentlich ein ganz anderes Verständnis von Arbeit hat als vielleicht noch unsere Eltern, wo man in eine Firma eingetreten ist nach der Ausbildung und wirklich den Job fürs Leben noch hatte. Den gibt's ja schon doch seit einigen Jahren nicht mehr. Und man merkt halt eigentlich doch sehr stark, dass Arbeitsverhältnisse sich eben immer stärker partikularisieren, dass man in Projekten arbeitet, dass man selbst, wenn man eine Festanstellung hat, nicht genau weiß, wie lange die hält. Da gibt es so interessante Studien, dass im Schnitt der Arbeitnehmer älter wird als das Unternehmen, für das er arbeitet. Also man kann sich sozusagen auf die lebenslange Festanstellung gar nicht mehr verlassen. Und das macht unter anderem mit der Gesellschaft, dass die Attraktivität von Festanstellungen auch bei großen Marken, bei großen Arbeitgebern sinkt. Also es ist nicht mehr so spannend, gerade für gut ausgebildete zu Unternehmen wie BMW, Siemens oder der Telekom zu gehen. Das ist für die auch eine große Herausforderung.
Werden denn so Angebote, wie wir sie vorgestellt haben, also GigaLocal und so, die sehr kurzfristig, sehr kleine Tätigkeiten, sehr spontan vermitteln, wird das eine feste Größe in unserem Arbeitsalltag werden oder sind das Ausnahmeerscheinungen?
Nee, davon wird's auf jeden Fall, davon werden wir noch sehr viel mehr sehen in Zukunft. Es gibt ja jetzt nicht nur auf dieser Mikrojob-Ebene, sondern auch bei etwas besser bezahlten Tätigkeiten gibt es ja immer mehr Plattformen, wo dann auch Freiberufler zu Auftraggebern finden. Es gibt ja so diese Handwerkerplattformen, die vielleicht auch jeder kennt. Und das hat ehrlich gesagt auch eine Menge Vorteile. Also bei allen Problemen, die man dabei natürlich sehen muss. Also ich glaube, gerade bei diesen Mikrojobs kann man natürlich schon mal fragen, werden diese Jobs eigentlich alle versteuert? Ja, ist es am Ende nur eine Tauschbörse für Schwarzarbeit? Am besten fängt man gar nicht erst an zu fragen, ob die Menschen, die solche Jobs machen, später auch nochmal eine Rente bekommen. Aber wie gesagt, es gibt auch Vorteile, denn der Freiberufler, der vielleicht noch vor einigen Jahren gar nicht so viele Möglichkeiten hatte, zu Auftraggebern zu kommen, auch vielleicht sogar auch der Handwerker, der kann natürlich übers Internet Kunden finden. Und da gibt es ganz spannende Sachen. Immerhin gibt es jetzt hier mal die Möglichkeit, dass ich mir selbst kleinere Jobs mal suchen kann und ich muss nicht zu Hause sitzen und wie das ja nun leider der eine oder andere, der in Hartz IV sich befindet, vielleicht auch manchmal hat, dass er das Gefühl hat, ich kriege ja auch keine Jobs, ich finde ja nichts, ich schreibe Bewerbungen, aber werde nur abgelehnt, die beim Arbeitsamt haben auch nichts für mich. Jetzt kann ich immerhin schon mal sagen, ich helfe mal in der Nachbarschaft ein bisschen aus, Und wenn es wirklich im Gartenarbeit ist. Manche sind darüber vielleicht auch froh.
Was aber doch auffällt, ist ja, und Sie haben es angesprochen, es sind A, sehr niedrig bezahlte Jobs, ist sozusagen der freie Markt und Nachfrage und Angebot regeln einfach den Preis und dann gibt es halt Stundenlöhne von 4-5 Euro. Und es gibt halt keine Rentenversicherung, es gibt keine Krankenversicherung. Muss man dafür eine Lösung finden oder muss man das einfach in Kauf nehmen?
Nein, dafür muss man natürlich eine Lösung finden. Und da merkt man ja auch, dass die Politik und dass auch teilweise die Gesetzgebung oder zumindest die Durchsetzbarkeit der Gesetzgebung in dieser neuen digitalen Welt immer so ein bisschen hinterherhinkt. Denn wenn de facto jetzt einfach Anbieter und Nachfrager solche Dinge aushandeln und sagen, für 3 Euro die Stunde wasche ich dir dein Auto, sehe ich erstmal nicht, welches, ja, keine Ahnung, Ordnungsamt da jetzt einschreiten würde und sagen würde, das ist aber so nicht in Ordnung, einfach weil sie es gar nicht mitkriegen. Also es ist gut, glaube ich, der Markt ist da gut, wenn wir hier Anbieter und Nachfrager zusammenführen, die das vorher nie gekonnt hätten. Die hätten sich ohne Internet ja niemals gefunden. Aber es kann natürlich nicht so eine Abwärtsspirale der Löhne sein, dass es dann immer noch billiger wird und noch billiger wird, weil die Leute sollen ja von dieser Arbeit sich dann auch ernähren und davon auch leben können.
Wenn man das jetzt so ein bisschen weiterspinnt und um sich vorstellt, dass der ganze Niedriglohnsektor auch über solche Plattformen geregelt und bedient wird und es nur der Markt ist, der regelt, dann könnte das doch so leibeigenen Szenarien, oder, in der Zukunft bringen?
Also man muss sicherlich dann da über so Mindestlohngeschichten nachdenken. Wobei, ich sage Ihnen mal so ein praktisches Beispiel. Ich habe neulich einen Babysitter gesucht für meine kleine Tochter und habe dann so überlegt, hänge ich jetzt so einen Zettel an die Laterne oder wie macht man das eigentlich? Ne? Schwarzes Brett im Supermarkt und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ach ja, das Internet. Und es melden sich, wenn man dann da sucht, sehr schnell sehr viele sehr kompetente Bewerber.
Sehr billig.
Und das ist jetzt eben der Punkt. Die Preise, und so funktioniert der Markt dann ja auch, sind ähnlich. Sind wirklich sehr ähnlich. Das geht dann, es gibt eigentlich nie oder sehr selten so einen Ausreißer nach unten, dass jemand sagt, ich passe für 4 Euro auf ihr Baby auf. Und ganz ehrlich, selbst wenn das dann so wäre, den würde ich ja auch nicht nehmen.
Was mich nochmal interessieren würde, Sie haben es am Anfang gesagt, als es dann darum ging, was das mit unserer Gesellschaft macht, dann haben Sie gesagt, ja, Festanstellungen werden unattraktiver, zumindest für gut Ausgebildete. Sie sind A, nicht mehr so sicher und B, gibt es Alternativen. Aber was geht Ihnen noch so durch den Kopf? Und was Sie dann noch so sehen, wenn es halt so alles modularer, beweglicher, flexibler wird?
Naja, man hat natürlich in der Generation vor uns, also in der Elterngeneration, diese Situation gehabt, dass man eigentlich sein Leben ganz, ganz stark durch die Arbeit strukturiert bekommen hat. Also morgens fährt man dann hin zur Arbeit, tagsüber sitzt man im Büro mit seinen Kollegen, die kennt man irgendwann auch gut. Man hat die gemeinsamen Rituale, den Bürohumor, die Mittagspause, irgendwann ist Feierabend. Das fällt fast komplett weg für immer mehr Menschen, die halt frei oder in Projekten arbeiten oder relativ häufig diese Arbeitgeber wechseln. Und was das mit den Menschen macht, das ist dann schon nochmal eine spannende Frage, weil das, was der eine dann als einen Zugewinn an Freiheit empfindet und stärker sein Leben selbst in die Hand nehmen kann, das vermisst der andere bestimmt auch. Und man hört ja wirklich immer wieder, auch im Bekanntenkreis, finde ich, von Menschen, die sagen, ich mag es eigentlich, Kollegen zu haben. Ja, ich mag es, sowas wie einen Feierabend zu haben. Und das sind aber möglicherweise Begriffe, die in ein paar Jahren schon ausgestorben sein werden.
Und muss man das bedauern?
Man kann es jedenfalls nicht ändern. Und ich plädiere ja immer dafür, dass man sich dann mit dieser neuen Arbeitswelt arrangiert und vielleicht wirklich auch die Vorteile sieht, die es hat im Sinne von eigener Lebensgestaltung, die Sachen selber in die Hand nehmen. Und ich finde oft, wenn man so sagt, das kann ja nicht jeder, ich könnte das vielleicht, aber viele andere könnten das nicht, das hat dann auch so ein bisschen was von oben herab, ja, wo man sagt, das traue ich irgendwelchen Leuten nicht zu. Ich traue das erstmal jedem zu.
Aber das klingt so ein bisschen nach, naja, man kann es halt nicht ändern, das kommt halt so, da muss jeder mit klarkommen.
Ich glaube, die Gewerkschaften, die müssen in der Tat auf dieses Thema eigentlich aufspringen und sich nicht nur dagegen wehren und nicht nur sagen, Flexibilisierung, das ist schlecht, sondern sie müssten gerade so ein Thema natürlich gestalten, ja, und müssen eigentlich zum Vorreiter so einer Bewegung werden und natürlich auch negative Auswüchse dann bekämpfen. Da sehe ich wirklich noch sehr viel Aufholbedarf. Das andere ist, so wie man ja manchmal fordert, in der Schule könnte es ja so etwas geben wie ein Fach Internetkunde oder Medienkunde. Fände ich es eigentlich gar nicht verkehrt, wenn man auch sagen würde, es gibt auch zumindest bei weiterführenden Schulen mal so ein Schulfach Arbeitswelt. Ja? Wie mache ich das eigentlich? Wie komme ich denn zurecht in dieser doch kälteren, unübersichtlichen und schwierigen Arbeitswelt, die so ganz anders ist als früher? Da gibt es, glaube ich, vieles, was man lernen muss, und warum nicht in der Schule schon mal damit anfangen?
Das war der Autor und Journalist Markus Albers über Mikrojobs, ein neues Phänomen, hinter dem Vivian die Renaissance der Sklaverei,
der Leibeigenschaft
wittert. Mm. Ist natürlich alles nachzulesen, alle Links, alle Beiträge, alle alles unter breitband.deradio.de und tata facebook.com/breitband.